Testdaf, Übungsprüfung 1. Prüfungsteil, Hörverstehen. Sie hören insgesamt 3 Texte. Die Texte 1 und 2 hören Sie einmal, den Text 3 hören Sie zweimal. Schreiben Sie Ihre Lösungen zunächst hinter die Aufgaben. Am Ende des Prüfungsteils Hörverstehen haben Sie 10 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf das Antwortblatt zu übertragen. Text 1. Sie hören ein Gespräch zwischen einer Angestellten des Studentenwerks und einem Studenten. Sie hören dieses Gespräch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 8. Hören Sie nun den Text. Schreiben Sie beim Hören die Antworten auf die Fragen 1 bis 8. Notieren Sie Stichwörter.
Guten Tag, womit kann ich helfen?
Guten Tag, ich wollte eigentlich für einen ausländischen Freund, der noch nicht so gut Deutsch kann, mal was nachfragen. Er wird im nächsten Semester hier studieren und möchte wissen, was er für die Einschreibung alles tun muss.
Das kann ich Ihnen gerne sagen, aber vorher müsste ich noch wissen, ob Ihr Freund hier mit einem Austauschprogramm studieren wird.
Ja, stimmt. Er kommt eigentlich als Austauschstudent.
Na, dann muss er alle Unterlagen zum Auslandsamt der Universität schicken, denn das Auslandsamt organisiert ja das Austauschprogramm. Es schreibt ihn dann auch an der Universität ein.
Welche Unterlagen braucht er denn?
Er braucht einen Pass, einen Nachweis der Krankenversicherung, die ja in Deutschland obligatorisch ist, und er muss unbedingt die Gebühr für das Semester bezahlt haben.
Und wann bekommt er dann den Studentenausweis und die anderen Bescheinigungen?
Vor Beginn des Semesters erhält er wie jeder andere Student alle Bescheinigungen, also auch Studentenausweis und Semesterticket, automatisch zugeschickt. Die braucht er ja, um die Mensa und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen zu können. Aber sagen Sie, möchte Ihr Freund denn noch ein weiteres Semester hier studieren?
Ja, soweit ich weiß, schon.
Dann würde ich ihm raten, für die beiden Semester doch gleich ein Servicepaket zu bestellen. Das sind Leistungen, die wir zusammenstellen und gerade ausländischen Studierenden anbieten, damit ihr Start an der Uni leichter wird. Sie wissen ja, gerade zu Anfang gibt es immer sehr viel zu regeln.
Was gehört denn eigentlich alles zu diesem Paket?
Dazu gehören vor allem ein Zimmer im Studierendenwohnheim, eine Karte für die Benutzung der Mensa, die Gebühr für das Semester.
Aha, also nur die notwendigsten Sachen.
Nein, nein, es gibt noch mehr. Neben einer Unfallversicherung sorgen wir in diesem Semester auch für ein Fahrrad und einen Sprachkurs. Und ein Ausflug wird auch organisiert. All diese Leistungen haben den Vorteil, dass die Studierenden sich nicht selbst darum kümmern müssen, denn wir vom Studentenwerk organisieren das ja für sie.
Was kostet denn das Servicepaket?
Naja, das hängt von den Leistungen ab, die gerade angeboten werden können. Aber im Durchschnitt kostet es 300 Euro pro Monat.
Können das alle Studierenden unserer Uni bekommen?
Ja, sicher. Man muss es nur rechtzeitig bestellen, da die Zahl dieser Pakete begrenzt ist.
Na gut, dann werde ich es meinem Freund empfehlen. Und ich selbst bin auch gerne dabei. Das ist ja wirklich praktisch und auch so günstig. Danke für die Auskunft. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 1. Text 2. Sie hören ein Interview mit drei Gesprächsteilnehmern zu einer Umfrage des Hochschulinformationssystems. Sie hören dieses Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Hören Sie nun den Text. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie die passende Antwort.
Welche Ziele für Ihr weiteres Leben haben Studierende? Und steht für Sie der Beruf oder die Familie an erster Stelle? Diesen Fragen ist das HIS, das Hochschulinformationssystem Hannover, in einer Umfrage nachgegangen. Das HIS unterstützt deutsche Hochschulen bei ihren sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben. Im Studio begrüße ich jetzt Elke Mittendorf und Florian Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiter bei HIS. Frau Mittendorf, Beruf, Familie oder beides? Was wollen die Studierenden heutzutage?
Nach unseren jüngsten Erkenntnissen wollen die Studierenden sowohl private als auch berufliche Zielvorstellungen gleichermaßen stark verwirklichen. Das heißt, sie wollen sowohl Anerkennung im Beruf erwerben, als auch das Leben genießen. Sie möchten aber auch Familie haben oder fachliche Leistung erbringen, sich für andere einsetzen oder auch eine Karriere anstreben. Die Vorstellungen gehen also sowohl in die berufliche als auch die private Richtung.
Wie sind Sie zu diesen Ergebnissen gekommen, Herr Schmidt?
Wir haben vor kurzem 2500 Studierende befragt, welche Lebensziele sie haben, was sie von Familiengründung halten und ob sie später einmal Kinder haben wollen, wenn ja, wie viele und zu welchem Zeitpunkt. Und nach diesen Ergebnissen konnten wir die Studierenden anhand ihrer Lebensziele in 4 verschiedene Gruppen einteilen.
Wie lassen sich diese 4 Gruppen von Studierenden charakterisieren?
In der ersten Gruppe ist ein knappes Drittel der Befragten. Ihnen sind berufliche und private Lebensziele gleich wichtig. Dann haben wir eine zweite Gruppe herausgearbeitet, das sind die Berufszentrierten. Für diese Studierenden sind berufliche Ziele wichtiger als familienorientierte. Dazu gehört ungefähr ein Drittel aller Befragten. Im Gegensatz dazu stehen familienzentrierte Studierende, die dritte Gruppe. Für sie sind Familiengründung und Kinder wichtiger als die Karriere. Die letzte Gruppe der Studierenden, etwa ein Fünftel, will in erster Linie im Leben Spaß haben und deshalb spielt beruflicher und familiärer Ehrgeiz keine große Rolle.
Gab es eigentlich auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu beobachten?
Ja, selbstverständlich. In der ersten Gruppe der Studierenden, da wo berufliche und private Lebensziele ausgeglichen sind, sind die Männer weit stärker vertreten als die Frauen. 37% der Männer gehören in diese Gruppe, bei den Frauen ist es nur ein Viertel. Das hat auch mit Vorstellungen zu tun, die Studierende schon haben, was die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Zielen betrifft. Frauen bedenken natürlich, dass es später schwierig sein wird, Familie und Beruf zu verbinden. Sie sind daher in der familienzentrierten Gruppe stärker vertreten, 27% im Vergleich zu 18% der Männer.
Wie sieht es mit dem Kinderwunsch aus? Welche Erkenntnisse haben Sie hier gewonnen?
Beim Kinderwunsch haben wir zwischen den Geschlechtern eine überraschende Übereinstimmung gefunden. Insgesamt wollen 3/4 aller Studierenden Kinder haben. Da unterscheiden sich Männer und Frauen kaum. Noch nicht ganz sicher ist sich ein 1/5 aller Studierenden, die wissen einfach noch nicht, ob sie Kinder haben wollen, beziehungsweise wie viele. Definitiv keine Kinder wollen nur 6% der Studierenden. Fast die Hälfte aller Studierenden, die Kinder möchten, wollen übrigens 2 Kinder. Das gilt für Männer und Frauen.
Sie führen solche Studien regelmäßig durch. Wenn Sie das Ergebnis Ihrer jetzigen Studie mit früheren Untersuchungen vergleichen, hat sich etwas wesentlich verändert?
Nein, der Anteil der Studierenden, die schon mit Kind studieren, ist seit Jahren konstant. Es gibt etwas mehr studierende Väter als studierende Mütter, aber insgesamt machen sie nur ungefähr 7% aus. Dieser gleichbleibend geringe Anteil von Studierenden mit Kind zeigt, dass die Kombination von Kind und Studium heute nicht leichter zu bewältigen ist als früher. Die Bedingungen sind nach wie vor schlecht.
Frau Mittendorf, Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 2. Text 3. Sie hören ein Interview mit Herrn Professor Huber über den Umgang mit Misserfolgen. Sie hören dieses Interview 2-mal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 19 bis 25. Hören Sie nun den Text ein erstes Mal. Beantworten Sie beim Hören die Fragen 19 bis 25 in Stichworten.
In unserem Wirtschaftsmagazin sprechen wir heute mit Professor Michael Huber über das Thema Scheitern, also über Situationen, in denen private und berufliche Aufgaben misslingen. Professor Huber, Sie haben als Organisationsberater schon viele Menschen erlebt, die an ihren Aufgaben gescheitert sind, aber auch solche, denen es gelungen ist, ihre Schwierigkeiten zu bewältigen. Wie schaffen die Menschen das?
Durch Scheitern wird ein Zustand der elementaren Not ausgelöst. Ich behaupte, dass dieser Zustand die Betroffenen zur Erneuerung antreibt, zu neuen Wegen, um ihre Ziele zu erreichen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Tierwelt. In Indien werden junge Arbeitselefanten mit einem dicken Seil an einen dicken Baum gebunden, damit sie sich nicht losreißen können. Als ausgewachsene, tonnenschwere Tiere bindet man sie später nur noch mit einer dünnen Wäscheleine an den Ast eines Busches. Sie könnten sich von dort losreißen, tun es aber nicht, weil sie nie erlebt haben, dass so etwas möglich ist. Solche Daten, die für eine befreiende Lösung nötig sind, existieren in ihrem Gedächtnis nicht. Erst unter starker Bedrohung, zum Beispiel durch Hunger oder Feuer, reißen sich die Elefanten los und stolpern praktisch über die Lösung ihres Problems. Not hat sie zu einer neuen Lösung gezwungen und sie verfügen jetzt über eine neue Erfahrung, haben also dazugelernt.
Aus Scheitern kann man also lernen?
Ja, wichtig ist doch, wie Menschen das Scheitern verkraften und verarbeiten. Aus Misserfolgen wird erstmal gar nichts gelernt, wenn man die Verantwortung für das Scheitern anderen zuweist. Ein Lernprozess kommt erst in Gang, wenn die Betroffenen intensiv über das Scheitern reflektieren und die Selbstverantwortung dafür übernehmen. Ob sie das tun, konnten wir auf zwei Wegen beobachten. Der erste bezieht sich auf die sprachliche Verarbeitung. Mit Aussagen, die zum Beispiel mit "Ich" beginnen, zeigen die Betroffenen, dass sie bereit sind, sich mit dem eigenen Scheitern auseinanderzusetzen. Das Wort "Ich" zeigt, dass sie fähig sind zu handeln und die Situation zu verarbeiten. Der zweite Weg, die Lernbereitschaft der Betroffenen festzustellen, bezieht sich auf die Gefühle, die sie bei der Beschreibung von gescheiterten Vorhaben entwickeln bzw. nicht entwickeln. Erzählt jemand mit Bedauern und Betroffenheit von einer solchen Erfahrung, so kann aus dem Scheitern etwas Positives erwartet werden. Ist er bei solchen Erzählungen jedoch nicht gefühlsmäßig beteiligt, so waren ihm das gescheiterte Projekt und das daran anschließende Lernen eher nicht so wichtig. Wiederholen sich indes die Vorfälle des Scheiterns, so erwarten wir von den Betroffenen noch weitergehende Aussagen. Mit Äußerungen wie zum Beispiel "immer wenn ich, dann" zeigt er, dass er verstehen will, warum gerade ihm solche Misserfolge immer nach demselben Muster passieren. Über sich selbst nachzudenken ist also ein sicherer Beweis dafür, dass das Scheitern produktiv war und dazu geführt hat, dass sich die Persönlichkeit weiterentwickelt.
Scheitern will also richtig gelernt sein?
Ja, die Kunst ist, aus dem Scheitern zu lernen, und das versuchen wir den Teilnehmern bei unserem Beratungstraining beizubringen. Die Aufgaben stellen wir ihnen dabei so, dass vorher keiner weiß, ob sie gelingen. Der Lernerfolg besteht nun darin, dass die Teilnehmer sich daran gewöhnen, dass sie bei diesen Übungen auch scheitern können und dann umdenken müssen. Sie lernen über sich selbst und die Situation besser nachzudenken, um Fehler nicht zu wiederholen. Sehen Sie, den Umgang mit dem Scheitern kann man so trainieren, wie zum Beispiel im Fitnessclub die Muskeln trainiert werden, indem man sie regelmäßig mit Gewichten belastet. Ohne diese Belastung würde kein Trainingseffekt erzielt werden. Im psychosozialen Training werden die von uns beratenden Mitarbeiter verschiedener Firmen auch belastet, und zwar durch Scheitern. Das heißt, sie sollen sich an Fehler und Misserfolge gewöhnen, aber dabei lernen, solche Fehler selbstverantwortlich zu reflektieren und schließlich umzudenken, sodass sie in Zukunft solche Fehler vermeiden können. Eines ist also sicher: Man kann lernen, aus dem Scheitern zu lernen.
Ergänzen Sie jetzt Ihre Stichwörter. Sie hören jetzt den Text ein zweites Mal.
In unserem Wirtschaftsmagazin sprechen wir heute mit Professor Michael Huber über das Thema Scheitern, also über Situationen, in denen private und berufliche Aufgaben misslingen. Professor Huber, Sie haben als Organisationsberater schon viele Menschen erlebt, die an ihren Aufgaben gescheitert sind, aber auch solche, denen es gelungen ist, ihre Schwierigkeiten zu bewältigen. Wie schaffen die Menschen das?
Durch Scheitern wird ein Zustand der elementaren Not ausgelöst. Ich behaupte, dass dieser Zustand die Betroffenen zur Erneuerung antreibt, zu neuen Wegen, um ihre Ziele zu erreichen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Tierwelt. In Indien werden junge Arbeitselefanten mit einem dicken Seil an einen dicken Baum gebunden, damit sie sich nicht losreißen können. Als ausgewachsene, tonnenschwere Tiere bindet man sie später nur noch mit einer dünnen Wäscheleine an den Ast eines Busches. Sie könnten sich von dort losreißen, tun es aber nicht, weil sie nie erlebt haben, dass so etwas möglich ist. Solche Daten, die für eine befreiende Lösung nötig sind, existieren in ihrem Gedächtnis nicht. Erst unter starker Bedrohung, zum Beispiel durch Hunger oder Feuer, reißen sich die Elefanten los und stolpern praktisch über die Lösung ihres Problems. Not hat sie zu einer neuen Lösung gezwungen und sie verfügen jetzt über eine neue Erfahrung, haben also dazugelernt.
Aus Scheitern kann man also lernen?
Ja, wichtig ist doch, wie Menschen das Scheitern verkraften und verarbeiten. Aus Misserfolgen wird erstmal gar nichts gelernt, wenn man die Verantwortung für das Scheitern anderen zuweist. Ein Lernprozess kommt erst in Gang, wenn die Betroffenen intensiv über das Scheitern reflektieren und die Selbstverantwortung dafür übernehmen. Ob sie das tun, konnten wir auf zwei Wegen beobachten. Der erste bezieht sich auf die sprachliche Verarbeitung. Mit Aussagen, die zum Beispiel mit »Ich« beginnen, zeigen die Betroffenen, dass sie bereit sind, sich mit dem eigenen Scheitern auseinanderzusetzen. Das Wort »Ich« zeigt, dass sie fähig sind zu handeln und die Situation zu verarbeiten. Der zweite Weg, die Lernbereitschaft der Betroffenen festzustellen, bezieht sich auf die Gefühle, die sie bei der Beschreibung von gescheiterten Vorhaben entwickeln bzw. nicht entwickeln. Erzählt jemand mit Bedauern und Betroffenheit von einer solchen Erfahrung, so kann aus dem Scheitern etwas Positives erwartet werden. Ist er bei solchen Erzählungen jedoch nicht gefühlsmäßig beteiligt, so waren ihm das gescheiterte Projekt und das daran anschließende Lernen eher nicht so wichtig. Wiederholen sich indes die Vorfälle des Scheiterns, so erwarten wir von den Betroffenen noch weitergehende Aussagen. Mit Äußerungen wie zum Beispiel »Immer wenn ich, dann« zeigt er, dass er verstehen will, warum gerade ihm solche Misserfolge immer nach demselben Muster passieren. Über sich selbst nachzudenken ist also ein sicherer Beweis dafür, dass das Scheitern produktiv war und dazu geführt hat, dass sich die Persönlichkeit weiterentwickelt.
Scheitern will also richtig gelernt sein?
Ja, die Kunst ist, aus dem Scheitern zu lernen, und das versuchen wir den Teilnehmern bei unserem Beratungstraining beizubringen. Die Aufgaben stellen wir ihnen dabei so, dass vorher keiner weiß, ob sie gelingen. Der Lernerfolg besteht nun darin, dass die Teilnehmer sich daran gewöhnen, dass sie bei diesen Übungen auch scheitern können und dann umdenken müssen. Sie lernen über sich selbst und die Situation besser nachzudenken, um Fehler nicht zu wiederholen. Sehen Sie, den Umgang mit dem Scheitern kann man so trainieren, wie zum Beispiel im Fitnessclub die Muskeln trainiert werden, indem man sie regelmäßig mit Gewichten belastet. Ohne diese Belastung würde kein Trainingseffekt erzielt werden. Im psychosozialen Training werden die von uns beratenden Mitarbeiter verschiedener Firmen auch belastet, und zwar durch Scheitern. Das heißt, sie sollen sich an Fehler und Misserfolge gewöhnen, aber dabei lernen, solche Fehler selbstverantwortlich zu reflektieren und schließlich umzudenken, sodass sie in Zukunft solche Fehler vermeiden können. Eines ist also sicher: Man kann lernen, aus dem Scheitern zu lernen.
Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 3. Sie haben nun 10 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf das Antwortblatt zu übertragen. Ende des Prüfungsteils Hörverstehen.